Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Ihr habt euch das Thema Leaky Gut gewünscht und heute werde ich tatsächlich mal wieder eine Solo-Folge aufnehmen zu dem Thema Leaky Gut, wo ich auf alle Fragen eingehe, die mir so im Laufe der Zeit tatsächlich gestellt wurden. Und das Thema scheint euch extrem umzutreiben. Erstmal, was ist das Leaky Gut letzten Endes überhaupt? Man sagt, dass die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut bei Leaky Gut erhöht ist. Das heißt, unsere Schleimhaut hat ja normalerweise die Funktion, dass sie die Nährstoffe und all die guten Dinge, die aus der Nahrung und aus dem Darm kommen, aufnehmen muss. Aber alles, was nicht gewünscht ist, draußen lässt, wie Bakterien, Giftstoffe, Viren, andere Belastungsstoffe. Und das ist natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, diese Differenzierung hinzubekommen, das eine durchzulassen, aber das andere nicht. Und Leaky Gut bedeutet jetzt, dass die Durchlässigkeit insgesamt erhöht ist. Das heißt, dass auch Stoffe, die wir nicht wollen, vermehrt in den Körper kommen. Und man vermutet auch, dass Stoffe, die wir an sich gerne im Körper hätten, vermehrt den Körper verlassen. Man kann sich das im Ganzen so ein bisschen vorstellen, also die Darmbarriere letzten Endes, die da hier gestört ist, ist wie eine Art Stadtmauer und in dieser Stadtmauer hat es bestimmte Einlässe, die kontrolliert sind. Ja, das heißt, da stehen die Stadtwachen und gucken sich an, wer kommt da rein, wer geht da raus und was bringen die für Waren mit und welche Waren kommen hier wieder raus. Und im Fall des Leaky Guts ist es so, dass die Stadtmauer überall Löcher und Risse hat, wo eben die Menschen und Waren unkontrolliert ein- und ausgehen können. Und wenn in Anführungsstrichen zu viel Gesindel in der Stadt dann auf einmal vorkommt, dann werden die Stadtwachen übertragen auf unseren Körper, das Immunsystem auf einmal alarmiert. Und wir haben damit eine Überaktivierung unseres Immunsystems. Bezogen auf uns Menschen kann das dann wiederum eine Unverträglichkeit, eine Lebensmittelunverträglichkeit nach sich ziehen. Aber zu den Symptomen, was Leaky Gut alles machen kann, kommen wir gleich noch. Insgesamt ist der Begriff Leaky Gut nicht ganz unumstritten. Ja, das heißt, die offizielle Wissenschaft erkennt den Begriff Leaky Gut zwar an, aber sie erkennt ihn vor allem bei Erkrankungen wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie bei Morbus Crohn, oder auch bei der Zöliakie an. Nämlich bei der Entzündung der Darmschleimhaut wissen wir auf jeden Fall, dass es zu einem Leaky Gut kommen kann. Und in der Naturheilkunde bzw. abseits der Schulmedizin wird eben der Begriff Leaky Gut auch ganz, ganz oft bei nicht diesen Erkrankungen verwendet, sondern auch bei, ich sag mal, Reizdarmpatienten oder bei Patienten einfach mit Verdauungsbeschwerden. Und dieser Begriff quasi Leaky Gut bei funktionellen Verdauungsbeschwerden wie dem Reizdarm, der ist eben nicht ganz unumstritten, aber dass es diesen Begriff per se gibt, das ist tatsächlich nicht unumstritten und wissenschaftlich anerkannt. Welche Symptome werden jetzt letzten Endes dem Leaky Gut zugesprochen? Es ist so, dass Leaky Gut diverse Verdauungsbeschwerden zugesprochen werden, wie zum Beispiel Durchfall, Verstopfungen, Blähungen oder eine vermehrte Gasbildung. Ja, das heißt auch einen Blähbauch. Auch Bauchschmerzen werden dem Leaky Gut zugesprochen. Insgesamt geht man auch davon aus, dadurch, dass zum Beispiel mehr Giftstoffe in den Körper kommen kann, dass es auch vermehrt mit Müdigkeit oder mit Kopfschmerzen einhergehen kann, bis hin zu Brain Fog, also Konzentrationsschwierigkeiten, wo das Gehirn sich benebelt fühlt. Daneben kennen wir ja schon die Gut-Skin-Axis, das heißt die Verbindung zwischen Darm und der Haut, Also so etwas wie Akne oder Ekzeme oder Rosacea steht auch hier in der Verbindung mit solchen Erkrankungen wie dem Leaky Gut. Daneben geht man sogar davon aus, dass es durch diese Immunsystemaktivierung auch zu vermehrt Autoimmunerkrankungen kommen kann, auch zum Beispiel in der Haut, Neurodermitis wäre hier ein Fall oder Asthma. Und insgesamt soll es Entzündungen im Körper triggern können. Also man kann es ein bisschen schwierig abgrenzen, weil Leaky Gut tritt selten alleine auf, sondern da kann es dann immer noch viele Begleiterscheinungen geben, wie zum Beispiel, wenn man jetzt einen Reizdarmpatienten nimmt, was kommt jetzt woher? Ist es jetzt Reizdarm? Ist es jetzt Leaky Gut? Ist es eventuell auch eine Candida-Überbesiedlung? Das kann man eben sehr, sehr schwierig differenzieren. Insgesamt würde ich sagen, dass Verdauungsbeschwerden auf jeden Fall mit dem Leaky Gut einhergehen können. Bauchschmerzen, schwierig zu sagen, ob das wirklich damit zusammenhängt. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist tatsächlich, dass es eben zu Unverträglichkeiten von Lebensmitteln kommen kann. Eben aus dem beschriebenen Fall, dass das Immunsystem einfach überaktiviert wird aufgrund des Anflutens von Lebensmitteln, die eben in zu großen Mengen durch die Darmschleimhaut durchtritt. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass der Körper durch die Toxinbelastung eher unter Müdigkeiten oder Kopfschmerzen leidet und sich das auch an der Haut niederschlägt. Die Autoimmunerkrankung, das hält sich tatsächlich ziemlich konsistent, aber da gibt's meines Wissens nach keine klaren Studien dazu, die wirklich zeigen können, Leaky Gut führt eben dazu. Warum ist Leaky Gut noch umstritten? Leaky Gut ist tatsächlich nicht einfach sauber zu diagnostizieren. Es gibt verschiedenste Methoden, die angeboten werden, Leaky Gut zu diagnostizieren. Insgesamt, wenn man sich die Studienlage anschaut, wird meistens ein Zuckertest verwendet mit zwei sehr unterschiedlich großen Zuckern, einmal der Lactulose und dem Mannitol. Mannitol ist sehr klein, Lactulose wird normalerweise aufgrund seiner Struktur und Größe nicht vom Darm aufgenommen. Und dann misst man die Ausscheidung über den Urin. Und die Idee ist quasi, wenn wir jetzt eine sehr hohe Differenz haben zwischen Mannitol und Lactulose, das heißt Mannitol wird in großen Mengen ausgeschieden, was dem vorhergehen muss, ist natürlich, dass das Mannitol aus dem Darm aufgenommen wird und Lactulose wird in kleinen Mengen ausgeschieden, weil es eben nicht aufgenommen wird. Also bedeutet das, wenn Lactulose auf einmal im Urin in größeren Mengen nachweisbar ist, dann wäre das der Fall, dass dem ein Leaky Gut entsprechen würde. Bedeutet, Lactulose kann die Darmbarriere nur passieren, wenn ein Leaky Gut nachweisbar ist und eben halt auch in entsprechender Ausprägung vorliegt. Und dann können wir es auch in größeren Mengen im Vergleich zum Mannitol im Urin nachweisen. Das ist so, wie in den meisten Studien das Leaky Gut diagnostiziert wird. Ansonsten ist es noch mittlerweile eine tolle Möglichkeit, dass wir mit der konfokalen Laserendomikroskopie quasi live beobachten können, ob die Darmschleimhaut zum Beispiel auf Hefe oder Soja auf verschiedene Stoffe aufgeht. Das kann dann nur in einer Gastroenterologie, also einer meistens in einer Klinik für Magen-Darm durchgeführt werden. Hier wird die Darmbarriere eben live beobachtet und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Leaky Gut im Prinzip dann direkt sehen zu können und dementsprechend auch diagnostizieren zu können. Und daneben gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist dann auch der häufigste Fall, wie das Leaky Gut diagnostiziert wird, ist, dass wir Stoffe im Blut oder im Stuhl nachweisen können. Zonulin zum Beispiel, wenn es hoch geht, dann geht auch die Darmbarriere auf und das Ganze können wir dann vermehrt im Stuhl oder im Blut nachweisen. Da gibt es auch keine gute Differenzierung, was jetzt letztlich wirklich besser ist, in welchem Abschnitt man das Ganze nachweist. Ich persönlich mache es über den Stuhl, weil ich eh schon eine Stuhlprobe beim Patienten einschicke und das Zonulin bewirkt eben, dass die Darmbarriere aufgehen soll. Also kann man Rückschlüsse ziehen, viel Zonulin, offene Darmbarriere. Der zweite Wert, den wir messen können, der wird dann tatsächlich im Stuhl gemessen, ist das Alpha-1-Antitrypsin. Das ist ein Molekül, was normalerweise nur im Blutkreislauf nachweisbar ist und
wenn es im Stuhl auf einmal in größerer Menge vorkommt, dann ist es so, dass man davon ausgeht, dass eben das Alpha-1-Antitrypsin aufgrund der gestörten Darmbarriere in das Darmlumen, in den Stuhl dann quasi übergetreten ist. Also auch wieder ein indirekter Nachweis des Leaky Guts. Und die dritte Methode, die ist dann wiederum nur übers Blut nachweisbar. Das ist das Intestinal Fatty Acid Binding Protein. Hier wird auch quasi ein Zellschaden an der Darmschleimhaut indirekt nachgewiesen über einen Bluttest. Also diese Möglichkeiten haben wir. Sie sind alle nicht so ganz unumstritten. Ich würde sagen, die konfokale Laserendomikroskopie ist noch am unumstrittensten. Die ist aber auch mit am neuesten. Aber ansonsten, ja, die meisten Studien eben dazu sind mit dieser Zuckertestung gemacht worden. Aber in der Praxis, also draußen am Patienten, da wird es eben halt meistens über Blut und Stuhl nachgewiesen. Und diese Methoden haben definitiv ihre Limitationen oder ihre Einschränkungen. Letztlich ist natürlich aber auch interessant, wodurch entsteht unser Leaky Gut? Also warum haben wir das Problem überhaupt und warum beschäftigt uns das letztlich? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Insgesamt kann man sagen, alles, was Entzündung natürlich im Körper oder im Darm vor allem begünstigt, das macht ein Leaky Gut. Dementsprechend, wenn das Mikrobiom, also die Darmbakterien, nicht passen, nicht stimmen, durch eine Antibiotikatherapie, durch eine Dauergabe von Medikamenten, wie zum Beispiel Magensäureblocker, das verändert unsere Darmbakterien, die auch zur Darmbarriere übrigens gehören, da kann ich gleich noch was dazu sagen, und das kann dann ein Leaky Gut begünstigen. Regelmäßiger Alkoholkonsum, regelmäßiger Zuckerkonsum oder große Mengen an Fett und wenig Ballaststoffe, das ist ein Problem für unsere Darmbarriere. Da biege ich jetzt gerade mal ab, was ist denn eigentlich unsere Darmbarriere? Wir haben jetzt quasi schon über die kranke Darmbarriere gesprochen, aber die gesunde Darmbarriere, woraus besteht die denn letztlich? Die gesunde Darmbarriere besteht aus 4 Schichten. Die unterste Schicht ist das Immunsystem. Darüber kommen dann die Darmschleimhautzellen und diese sind mit sogenannten Tight Junctions verbunden. Das soll quasi den Raum zwischen den Zellen zuhalten und das ist aber genau auch die Stelle, die dann aufgeht beim Leaky Gut und dann findet eben ein nicht kontrollierter Ein- und Ausstrom statt. Normalerweise müssen die Stoffe kontrolliert durch die Zelle durch und auf einmal können sie sich außenrum vorbeischleichen. Also, zweite Schicht Schleimhaut mit den Tight Junctions. Darüber kommt dann 1 oder 2 Schleimschichten, je nachdem in welchem Abschnitt wir uns im Darm befinden. Und darüber kommt dann das Mikrobiom, also unsere Darmbakterien, Viren und Pilze, die auch ein Viertel dieser Darmbarriere darstellen. Also wenn wir vom Leaky Gut sprechen, dann sind alle 4 Schichten betroffen und nicht nur eben die Schleimhautschicht mit den Tight Junctions. Insofern spielt alles, was unseren Schleim im Darm oder unser Mikrobiom massiv beeinflusst, einfach eine große Rolle und kann hier zu Problemen führen. Und dementsprechend ist natürlich auch Ernährung, vor allem das, was wir langfristig regelmäßig essen oder nicht essen, ein großer Einfluss. Das heißt, viel Zucker, Alkohol, hohe Fettmengen scheinen einen Einfluss zu haben und wenig Ballaststoffe. Dann können natürlich auch Lebensmittelvergiftungen oder bakterielle Infekte wunderbar ein Leaky Gut hervorrufen. Ja, die stören dann das Mikrobiom, die führen zu Entzündungen. Bei Entzündungen geht die Darmbarriere auf. Und ein großer Aspekt, den wir natürlich in unserer heutigen Zeit haben, wenn wir chronisch gestresst sind. Chronischer Stress führt ja dazu, dass der Sympathikus aktiviert ist. Der Parasympathikus wird runterreguliert und der Parasympathikus ist das System, was normalerweise für Ruhe und Verdauung sorgt und der Sympathikus bereitet uns auf Kampf oder Flucht vor. Dementsprechend wird die Verdauung, die Durchblutung, die Verdauungssäfte, alles etwas runterreguliert. Jetzt ist natürlich auch spannend zu wissen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen anderen Erkrankungen und dem Leaky Gut, wie zum Beispiel dem Reizdarm. Tatsächlich ist es so, dass es sehr klare Zusammenhänge zwischen dem Leaky Gut und dem Reizdarmsyndrom gibt, wurde in der deutschen Leitlinie von 2021 tatsächlich auch so publiziert, dass es bei Reizdarmerkrankten vermehrt zu Problemen der Permeabilität, also der Durchlässigkeit der Schleimhaut kommt und genau diese Tight Junctions aufgegangen sind. Und das kann dann eine ganze Kaskade an Problemen hervorrufen, wie zum Beispiel, dass auch die Schleimhaut übersensibel wird, also dass Reize aus dem Darm schneller und vermehrt an unser Gehirn vermittelt werden, was dann dazu führt, wenn wir Blähungen haben oder Schmerzen haben im Bauch, dass die eben stärker wahrgenommen werden, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist halt auch ein großes, großes Thema bei unseren Reizdarmpatienten. Und daneben wissen wir auch bei unseren Reizdarmpatienten, dass es häufig eine Dysbiose gibt, also eine Fehlbesiedlung im Dickdarm. Das heißt, unsere Darmbakterien sind einfach nicht in dem schönen, ausgeglichenen Ökosystem, wie wir das gerne hätten. Daneben bekomme ich auch ganz häufig die Frage, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Leaky Gut und Histaminintoleranz? Ja, den gibt es tatsächlich auch. Insgesamt ist es ja so, dass wir zwei histaminabbauende Systeme haben. Die Diaminoxidase, ein Enzym, was auf der Darmschleimhaut gebildet wird, und die HNMT, die in der Leber gebildet wird. Und besonders dieses Diaminoxidase-System, kurz DAO, ist bei Leaky Gut gerne mal gestört, weil Leaky Gut bedeutet ja irgendwie, die Schleimhaut ist nicht ganz in Ordnung. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, bei gerade bei Entzündungen, dass die Diaminoxidase in geringerer Menge gebildet wird. Das führt wiederum dazu, dass Histamin im Darm weniger abgebaut werden kann. Plus das Histamin, was dann vermehrt im Darm ist, hat es ja noch leichter in unseren Körper zu kommen. Und dementsprechend steigt dann einfach die Gesamtmenge am Histamin, die bei uns Menschen im Körper ankommt. Und dementsprechend kann man sich durchaus vorstellen, dass Leaky Gut und Histaminintoleranz gerne miteinander zusammen einhergeht. Die dritte Erkrankung, mit der ich ganz häufig konfrontiert werde im Zusammenhang mit Leaky Gut, ist natürlich SIBO, die Dünndarmfehlbesiedlung. Und das, würde ich sagen, ist die häufigste Variante, die gemeinsam einhergeht. Tatsächlich, bei der SIBO ist es so, dass wir vermehrt Darmbakterien im Dünndarm sitzen haben. Diese produzieren natürlich auch Giftstoffe und auch Gase. Das führt zu einer Belastung der Schleimhaut, die besonders im Dünndarm überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, weil hier haben wir zum Beispiel nur eine Schleimschicht. Das heißt, eine Schutzschicht fehlt uns schon mal im Vergleich zum Dickdarm. Es gibt auch noch einige andere Faktoren, die es im Dünndarm halt einfach problematischer machen. Also haben wir bei Bakterien im Dünndarm einfach einen stärkeren Angriff auf diese Schleimhaut, und dementsprechend geht man davon aus, dass bei SIBO es sehr, sehr häufig zu Leaky Gut kommen kann. Und genau in diesem Fall ist es so, dass wir häufig das Leaky Gut gar nicht nachweisen können, weil eben über eine Stuhlprobe wird vor allem der Dickdarm dargestellt und eben nicht der Dünndarm. Also auch das macht es tatsächlich noch mal komplizierter. Man geht quasi per se einfach bei der Dünndarmfehlbesiedlung davon aus, dass es ein Leaky Gut gibt. Ja, was macht man jetzt letzten Endes, um das Leaky Gut, also die erhöhte Durchlässigkeit, zu therapieren? Insgesamt ist es natürlich wichtig, wenn wir verstanden haben, was belastet denn unsere Schleimhaut, sei es jetzt die Ernährung, dann sollten wir die auf jeden Fall umstellen, weniger Zucker, weniger Alkohol, mehr Ballaststoffe. Ansonsten Stress reduzieren, wenn wir eine behandlungsfähige Möglichkeit haben, wie zum Beispiel eine Infektion mit Bakterien, dann sollten wir die behandeln. Und daneben gibt es aber auch einige andere Möglichkeiten, die Schleimhaut an sich zu unterstützen. Ganz wichtig, der Podcast hier dient rein der Information. Das heißt, du kannst dir diesen Podcast anhören, du kannst dir Anregungen anhören und geben lassen. Aber wenn du etwas davon ausprobieren möchtest, dann besprech dich unbedingt mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin, weil hier alles, was ich hier nenne, sind keine Handlungs- und auch keine Therapieempfehlungen. Ja? Insgesamt gibt es verschiedene Probiotika, die gezeigt haben, dass sie die Schleimhaut unterstützen können. Darunter zählt zum Beispiel auch ein probiotischer Hefepilz, Saccharomyces boulardii, und auch spezielle E. colis können tatsächlich der Schleimhaut gut unter die Arme greifen. Daneben wissen wir, Fecalibacterium brausnitzii oder Acamantia mucinifilia sind ganz wichtige Darmbakterien, die auch sowieso in unserem Darm idealerweise vorkommen, die sich um die Schleimhaut kümmern. Auch da ist es zum Beispiel wichtig, dass die sich wohlfühlen und vor allem die Butyratbildner, dazu gehört Fecalibacterium brausnitzii, aber auch zum Beispiel Rosburia, die sind ganz essentiell für die Schleimhaut. Jetzt habe ich für viele vielleicht ein paar Begriffe verwendet, die ein bisschen schwierig zu verstehen sind. Erstmal Butyrat. Butyrat ist die Buttersäure, eine kurzkettige Fettsäure, die von unseren guten Darmbakterien, von einem Teil der guten Darmbakterien gebildet werden kann. Und die Buttersäure dient der Energieversorgung der Darmschleimhaut. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig, dass die Schleimhaut intakt bleiben kann. Sie braucht natürlich Energie, um regeneriert zu werden. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Bakterien, die das Butyrat bilden, ausreichend im Darm vorhanden sind. Fecale Bacterium prausnitzii oder Roscuria, es gibt noch einige mehr. Aber jetzt mal, um diese zwei zu nennen. Und diese Bakterien wiederum brauchen natürlich auch Futter, damit sie das Butyrat, die Buttersäure, bilden können. Und da sind wir bei den Ballaststoffen. Und so schließt sich dann letztlich der Kreis, warum einige Sachen einfach logisch sind, die gut für unsere Darmschleimhaut sind. Daneben wissen wir, L-Glutamin, eine Aminosäure, ist wichtig für unsere Darmschleimhaut. Bestimmte Formen vom Zink können sehr hilfreich sein, Schleimhaut regenerieren zu lassen. Oder auch aus der Naturheilkunde, die Myrrhe hat eine schleimhautberuhigende und eine schleimhautschließende Wirkung im Sinne von, dass die Durchlässigkeit eben auch reduziert werden kann. Das waren jetzt Dinge, die wir entweder zu uns nehmen können oder eben in unserem Lebensstil verändern können. Lebensstil, da gehört auch Stressmanagement und Bewegung dazu. Das heißt, so etwas wie Atemübungen, Meditationen und besonders Yoga. Yoga beinhaltet Bewegung und achtsame Atmung. Das ist super, einfach um unseren Stresslevel zu reduzieren, um unseren Darm in Schwung zu halten. Und dementsprechend haben wir da auch sehr, sehr gut die Möglichkeit, unseren Darm zu regenerieren und dementsprechend auch das Leaky Gut zu regenerieren. Wie sollte jetzt letztlich die Ernährung bei einem Leaky Gut aussehen? Hier gibt es ja auch ganz viele Sachen, was man unbedingt weglassen sollte, beziehungsweise was man hört, dass man es unbedingt weglassen sollte. Man muss es gar nicht so sehr verkomplizieren. Insgesamt ballaststoffreich essen. Ballaststoffreich bedeutet mindestens 30 bis 40 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich nehmen. Idealerweise aus sehr unterschiedlichen, bunten Gemüse. Auch da gibt es so eine Faustformel, 30 bis 40 unterschiedliche Gemüse, Obstsorten, Getreidesorten, Kräuter in der Woche sollte man für eine ausreichende Vielfalt zu sich nehmen. Ich weiß, es gibt einige Konditionen wie die Histaminintoleranz oder die Dünndarmfehlbesiedlung, die das erschweren oder nicht möglich machen. Da muss man dann eben halt Stück für Stück ansetzen, was sind die ersten Schritte, was sind die wichtigsten Schritte, wie geht man dann Stück für Stück vor, um das Ganze aufzubauen. Aber angenommen, diese Probleme liegen nicht vor, dann wäre das the way to go, dass wir eben ballaststoffreich und bunt essen. Eine Frage, die ich auch häufig bekomme, ist, ob Lektine ein Problem sind. Wir reißen jetzt in diesem Podcast ziemlich viele Themen an. Lass mich gerne wissen, ob dich einzelne Themen dazu nochmal stärker interessieren. Da kannst du zum Beispiel auf hello@darmmitaussicht.de mir Fragen stellen oder du gehst auf meinen Instagram-Account Thomas Bacharach und schreibst mir dort eine persönliche Nachricht. Dann kann ich gerne, wenn das Interesse entsprechend groß ist, auch dazu eine Podcast-Folge machen. Die Lektine sind eine Art Fraßschutz von Pflanzen. Normalerweise haben alle Pflanzen Lektine. Manche Pflanzen haben davon besonders viele. Und es gibt Lektine, auf die wir einfach genetisch quasi nicht vorbereitet sind. Wir sind normalerweise auf die Lektine vorbereitet, die genetisch, wenn ich jetzt viele europäische Gene in mir habe, auch in Europa wachsen. Dementsprechend haben viele Menschen Probleme mit den Lektinen von Soja oder von Linsen, die jetzt nicht per se in Europa schon seit vielen Hunderten von Jahren angebaut werden. Und dementsprechend können Lektine einfach ein Problem für unser Immunsystem sein und für unsere Verdauung. Man kann sich das so vorstellen, ein Insekt oder ein Tier frisst eine Pflanze und kriegt dann Bauchweh. Dann merkt sich idealerweise das Tier, dass es diese Pflanze nicht mehr fressen will und lässt es in Ruhe. Und so hat es quasi die Natur vorgesehen gehabt. Aber dieser Fraßschutz funktioniert theoretisch bei uns Menschen genauso. Das heißt, wir vertragen diese Lektine, wenn wir sie nicht entsprechend abbauen können, auch nicht gut und können dem auch entsprechend Probleme an der Darmschleimhaut haben. Das Thema Lektine kann wahnsinnig riesig sein. Es ist auf jeden Fall komplett individuell. Und es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Linsen entsprechend vorzubereiten, damit der Gehalt der Lektine niedriger wird. Man weicht die Linsen in dem Fall zum Beispiel ein über 12 bis 24 Stunden und tauscht bis zu dreimal das Wasser. Und dann idealerweise kann man die Linsen in einen Dampfkochtopf machen. Durch die Hitze und durch den Druck werden dann nochmal weiter Lektine reduziert, sodass dann Linsen einfach bekömmlicher sind. Aber das ist wirklich, wie gesagt, nochmal ein ganz eigenes Thema. Das heißt, Lektine würde ich nicht sagen, dass man sie per se meiden sollte, sondern wenn du ganz klar differenzieren kannst, die Linsen tun dir nicht gut. Du kannst gerne mal ausprobieren, ob du mit dieser Vorbereitung die Linsen dann besser verträgst. Und wenn du merkst, du kriegst Bauchschmerzen, dann sollte man es vermutlich weglassen. Ansonsten, was super ist, ist Fisch, gerade wegen dem Omega-3, was im Fisch enthalten ist. Omega-3 ist eine wichtig antientzündliche Fettsäure, die auch für die Schleimhäute wichtig sind. Insofern, das ist super. Oder Avocado kann man auch gerne essen, um eben den Körper und den Darm damit den entsprechenden Fetten zu versorgen. Bei der Knochenbrühe, da wird viel Kollagen aus dem Knochen herausgelöst. Es gibt dann so eine klipprige Masse, wenn es abgekühlt ist. Auch hier kann das Kollagen dem Darmschleimhaut helfen, dass ein Stück weit eine Regeneration stattfinden kann. Auch sowas ist gut zum Integrieren. Und ansonsten tatsächlich alles, was dem Darm gut tut. Also als alles, was auch viel Blähungen hervorrufen kann. Das sind meist präbiotische Lebensmittel, Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen, Hülsenfrüchte, Kohlsorten. All das, was vielleicht ein bisschen schwierig zu verdauen ist, das ist super für unsere Darmbakterien und dementsprechend, die kümmern sich dann auch um die Darmschleimhaut. Meiner Erfahrung nach, das Allerwichtigste, wenn du jetzt keine groben Fehler bei der Ernährung machst, sind tatsächlich, dass deine Darmbakterien stimmen, weil die machen einen super Job in deinem Darm und regenerieren das. Jetzt werden einige von euch wahrscheinlich schon gespannt drauf hören und denken, ja, er hat noch gar nichts zu Gluten gesagt. Gluten sollte man doch unbedingt meiden beim Leaky Gut. Ja, Gluten kann eine Entzündung fördern. Es kann auch die Zonulinproduktion fördern. Also und Zonulin führt ja dazu, dass die Darmschleimhaut gerne aufgeht. Aber auch hier würde ich sagen, es ist nicht per se ein Muss, wenn du jetzt keine Zöliakie hast. Bei der Zöliakie ist es gar keine Frage, lebenslanger 100%iger Glutenverzicht. Oder wenn du eine Glutensensitivität hast, dann solltest du es natürlich weglassen. Aber wenn das nicht für dich der Fall ist, dann kann Gluten okay sein. Ja, das hängt ein bisschen wirklich davon ab, wie kaputt ist die Darmschleimhaut. Je kaputter, umso eher kommt das Gluten dann auch direkt mit dem Immunsystem in Kontakt. Stell dir das so vor, du hast dein Mikrobiom als oberste Schicht. Dann kommt die Schleimschicht, dann kommen deine Schleimhautzellen, dann kommt dein Immunsystem. Und beim Leaky Gut ist eben das Mikrobiom verarmt häufig, die Schleimschicht ist dünner und die Schleimhautzellen sind entzündet und haben eben Lücken zwischen den Schleimhautzellen. Und da kann das Gluten theoretisch dann stärker in Kontakt kommen mit deinem Immunsystem. Das kann ein Problem sein und kann eben zu einer Immunsystemüberaktivierung führen. Weswegen es durchaus eine Überlegung wert ist, mal Gluten auch für 4 bis 6 Wochen zu reduzieren, um deiner Darmschleimhaut eine gewisse Entspannung zu geben, eine Zeit zu geben, zu regenerieren. Aber ich bin definitiv niemand, der sagt, ich lasse Gluten immer und überall weg und auf gar keinen Fall auf Dauer, außer eben bei den zwei genannten Beispielen Zöliakie oder Glutensensitivität. Weil ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich ganz häufig tatsächlich auch in meiner Arbeit erlebe, viele Menschen vertragen Dinkel. Dinkel hat per se mehr Gluten als Weizen. Und das, was häufig umgangssprachlich gemeint ist, dass die Menschen, wenn sie sagen, ich vertrage kein Gluten, dann vertragen sie kein Weizen. Weil Weizen hat entsprechend viele Fraßschutzstoffe, sogenannte ATIs. Das liegt einfach daran, wie der Weizen wächst. Und das vertragen wir Menschen nicht. Das Gluten vertragen wir fast immer, oder was heißt immer, aber viel, viel häufiger, als wir das allgemein annehmen. Weil uns einfach Dinkel häufig keine Probleme macht und das kann nicht am Gluten liegen. Überleg dir gut, ob du wirklich Lebensmittel weglässt. Ich erlebe viel zu häufig, dass Menschen sich in eine Abwärtsspirale geben, wo sie immer mehr Lebensmittel weglassen, die zum Teil gar nicht notwendig sind. Ja, eine Frage, die ich auch häufig bekomme, Darf ich denn, wenn ich ein Leaky Gut habe, Probiotika, also gute lebende Bakterien, zu mir nehmen? Und tatsächlich, das habe ich eigentlich schon auch fast beantwortet, die Darmbakterien sind für mich der essentielle Regenerator für unsere Darmschleimhaut. Und insofern kann es total wichtig und unterstützend sein, die guten Bakterien auch als Kapsel zu sich zu nehmen. Die beiden wichtigsten Vertreter wären hier in meiner Erfahrung Saccharomyces boulardii und eben entsprechende Formen von E. coli. Und wenn wir das Ganze dann mit den Ballaststoffen kombinieren, super gut. Ganz wichtig, ist Leaky Gut heilbar? Unbedingt. Ja, man braucht da jetzt keine Angst haben, wenn man ein Leaky Gut hat, was es alles wahnsinnig Schlimmes im Körper anrichtet. Es kann einige Probleme hervorrufen, aber es ist in meiner Erfahrung, und ich gucke da jetzt auf 15 Jahre Erfahrung zurück, definitiv heilbar. Die Schleimhaut ist wahnsinnig regenerierungsfähig. Ja, Schleimhautzellen teilen sich sehr schnell. Insofern absolut möglich. Man muss einfach schauen, was hat die Schleimhaut geschädigt, das möglichst ausschalten und ansonsten gucken, dass deine Darmbakterien, deine Darmflora einfach gut unterwegs ist, gute Bakterien vorhanden hat, Buttersäure gebildet wird, vielleicht noch Zink und L-Glutamin dazu gegeben wird, einfach um die Anfangsregeneration zu unterstützen. Und ja, dann kann das definitiv funktionieren. Also da braucht man jetzt keine Angst zu haben. Genau, das war jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz guter Überblick über das Thema Leaky Gut. Lass mich sehr, sehr gerne deine Fragen noch dazu dem Thema wissen. Und insofern verabschiede ich mich jetzt erstmal von dir mit dieser Folge und wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du noch weitere Folgen auf diesem Podcast Damit Aussicht anhören möchtest.